Herzlich willkommen bei Volcom zum Podcast Einfach Bitcoin. Hier sprechen wir über alles rund um Bitcoin, Technik, Wirtschaft, Politik, Energie, Freiheit und die Zukunft des Geldes. Heute schauen wir uns mal das Material an, das du uns geschickt hast. Die große Frage ist ja, wie funktioniert Bitcoin eigentlich? Du hast uns da ja echt interessante Sachen zusammengestellt, technische Erklärungen, aber auch Artikel zu den wirtschaftlichen Seiten. Stell dir das mal vor. Eine digitale Währung, milliardenwert, entstanden in, ja, weniger als 15 Jahren. Und das alles ganz ohne Banken. Das ist so der Stand heute, Oktober 2025. Unser Plan für heute ist, die wichtigsten Punkte aus deinen Quellen für dich rauszuziehen und, ja, zu verbinden. Von der Blockchain bis zur Wallet, also wie man das praktisch nutzt.
Genau, und zu verstehen, wie Bitcoin funktioniert, das ist ja auch der Schlüssel, um die ganzen Diskussionen darum einordnen zu können. Gerade weil es, das zeigen ja deine Unterlagen auch, immer noch die dominante Kryptowährung ist. Und es wirft halt fundamentale Fragen auf über Geld, über Vertrauen und eben auch über Energie und Freiheit, Themen, die du ja genannt hast. Lass uns da mal gemeinsam durchgehen und die Kernmechanismen entschlüsseln, die in deinen Quellen beschrieben werden.
Okay, super. Lass uns das mal auspacken. Fangen wir dann mal ganz vorne an, bei den Grundlagen. Das kommt ja in mehreren deiner Papiere vor. Was ist Bitcoin laut diesen Quellen und ja, was macht es so besonders? Es wird ja eigentlich immer als dezentrale Kryptowährung beschrieben. Vorgestellt 2008 von diesem mysteriösen Satoshi Nakamoto.
Richtig. Und die Besonderheiten, die deine Quellen da nennen, die sind ziemlich einheitlich. Also erstens die Dezentralität. Keine zentrale Stelle, keine Bank, kein Staat kontrolliert das Netzwerk. Das wird immer wieder als Kernmerkmal betont. Zweitens, ganz wichtig, die Begrenzung auf 21 Millionen Coins. Diese digitale Knappheit, die ist fest im Code sozusagen, wird in einem Artikel als fundamental für die Ökonomie dahinter dargestellt.
Und dann natürlich die Blockchain, dieses dezentrale Kassenbuch. Eine deiner Quellen hat das Bild von einem öffentlichen, aber eben manipulationssicheren Logbuch benutzt. Das fand ich ziemlich gut. Alle Transaktionen sind transparent, aber eben pseudonym, nicht wahr? Also sie sind an Adressen geknüpft, nicht direkt an Namen. Wobei ein Artikel ja auch auf die Grenzen davon hinweist, gerade bei Börsen. Schauen wir uns später an.
Absolut. Und was man auch nicht vergessen darf, die Teilbarkeit. Ein Bitcoin, der lässt sich ja in 100 Millionen Satoshi zerlegen. Das ist wichtig, weil es eben auch Kleinstbeträge möglich macht. Und das widerlegt so ein bisschen das Argument, Bitcoin sei wegen des hohen Preises nicht alltagstauglich. Das kam ja auch in deiner FAQ-Liste vor, die du dir gemacht hast.
Stimmt. Gut, dann lass uns mal zur Technik kommen. Die Blockchain. Das wird ja als das Rückgrat beschrieben in dem einen ausführlichen Dokument, das du hattest. Im Grunde eine Kette von Datenblöcken, richtig?
Genau. Stell dir das wie eine aneinandergereihte Kette vor. Jeder Block enthält eine Liste von bestätigten Transaktionen.
Ja, gerne. Der Merkle Root stellte den vor wie ein digitaler Fingerabdruck für alle Transaktionen im Block. Eine Art Prüfsumme. Er macht es super effizient zu checken, ob alle Transaktionen im Block korrekt und unverändert sind, ohne jede einzelne prüfen zu müssen. Das ist echt clever gemacht für die Sicherheit und die Effizienz. Das betont die technische Quelle auch stark.
Und diese Verkettung durch den Hash des Vorgängers, die sorgt dann für die Unveränderlichkeit, stimmt's? Das wird ja meist das große Sicherheitsmerkmal genannt. Genau, das ist der Punkt. Das heben eigentlich fast alle deine Quellen hervor. Wenn jetzt jemand versuchen würde, in einem alten Block was zu ändern,
würde der Hash nicht mehr passen.
Exakt. Der Hash würde sich ändern und die Kette wäre ab da ungültig, weil der Verweis im nächsten Block ins Leere laufen würde. Diese kryptografische Versiegelung, die verhindert eben Manipulationen und auch dieses gefürchtete Double Spending, also dass man dieselben Coins zweimal ausgibt. Das schafft Vertrauen, ganz ohne zentrale Instanz.
Okay, das Kassenbuch ist also sicher. Verstanden. Aber wie bewegt sich Bitcoin jetzt konkret von A nach B? Du hattest ja den Ablauf einer Transaktion markiert. Wie läuft das ab? Laut den Erklärungen.
Der Prozess ist eigentlich klar definiert. Du als Sender startest eine Transaktion in deiner Wallet, gibst die Empfängeradresse an und den Betrag. Und der entscheidende Schritt, das betonen deine Quellen auch, ist die digitale Signatur mit deinem Private Key.
Ah, das ist der Beweis, dass ich das wirklich bin und die Coins auch senden darf? Quasi meine Unterschrift?
Genau, exakt. Diese Signatur ist der kryptografische Beweis deiner Verfügungsgewalt Ohne den Private Key geht nichts. Wenn du signiert hast, geht die Transaktion raus ins Netzwerk. Dort landet sie erstmal im sogenannten Mempool. Das ist wie ein Wartezimmer für unbestätigte Transaktionen.
Und dann kommen die Miner ins Spiel. Die wurden ja in dem einen Artikel als die Buchhalter des Systems bezeichnet. Fand ich auch passend.
Ja, die Analogie ist gut. Die Miner suchen sich Transaktionen aus diesem Mempool raus, prüfen die, ist die Signatur gültig, hat der Sender genug Guthaben. Dann bündeln sie die geprüften Transaktionen in einem neuen Block. Und diesen Block versuchen sie dann, an die bestehende Blockchain dranzuhängen.
Und sobald ein Block dranhängt, ist die Transaktion dann bestätigt. Eine deiner Quellen meinte ja, man sollte auf mehrere Bestätigungen warten, für mehr Sicherheit.
Richtig. Eine Bestätigung heißt, die Transaktion ist in einem gültigen Block drin. Das dauert im Schnitt so 10 Minuten. Aber für höhere Sicherheit, gerade bei größeren Beträgen, wartet man meistens auf mehrere Blöcke danach. Oft 6 Blöcke. Das ist dann so eine Stunde ungefähr. Das beantwortet auch direkt eine deiner Fragen, die du hattest, die FAQ 1. Der Empfänger sieht das Guthaben dann in seiner Wallet. Wichtig ist dabei, und das betonen deine Unterlagen auch, dein Kontostand, der existiert nicht irgendwo zentral. Er ergibt sich immer aus der Summe aller Transaktionen zu deinen Adressen auf der Blockchain.
Okay, und diese Schlüssel, Private und Public Key, die sind ja das Herzstück, sagtest du. Basieren auf asymmetrischer Kryptographie, stand in der technischen Erklärung.
Genau, das ist ein wichtiges Konzept.
Ja, das war eigentlich ganz gut erklärt. Der Public Key ist wie die Adresse, die kann man weitergeben, kein Problem. Aber der Private Key, das ist der geheime Schatz.
Absolut. Der Private Key ist der einzige Weg, um auf die Bitcoins zuzugreifen und sie zu versenden. Der darf niemals kompromittiert werden. Verlierst du den Private Key, sind die Bitcoins weg. Für immer. Das kann man nicht oft genug sagen und das steht auch dick und fett in den Sicherheitskapiteln deiner Quellen.
Und jetzt wird's ja wirklich spannend, wie du auch angemerkt hattest. Wie einigt sich dieses riesige Netzwerk? Dezentral? Ohne Chef? Wie kommt da ein Konsens zustande, welche Transaktionen gültig sind und welcher Block der nächste wird? Die Antwort in all deinen Quellen war ja Proof of Work, kurz POW.
Stimmt. POW wird als energieintensiver Wettbewerb beschrieben. Miner setzen spezielle Hardware ein.
Diese ASICs, oder?
Genau, diese ASICs. Um ein komplexes kryptografisches Rätsel zu lösen, vereinfacht gesagt. Sie müssen durch Raten einer Zufallszahl, der Nonce, einen Hash für den neuen Block finden, der bestimmte Kriterien erfüllt. Er muss unter einem gewissen Schwellenwert liegen.
Also ein rechenintensives Wettrennen. Und der Erste, der die Lösung findet, darf den Block an die Kette hängen.
Exakt. Der Gewinner darf seinen Block hinzufügen und bekommt dafür eine Belohnung. Das sind neu geschaffene Bitcoins, der sogenannte Block Reward, plus die Transaktionsgebühren aus dem Block. Und diese Belohnung, das ist der ökonomische Anreiz, der das ganze System am Laufen hält. Das betont ja auch der wirtschaftliche Artikel in deinem Material sehr stark.
Du hattest das Halving 2024 erwähnt. Wie hoch ist denn der Block Reward gerade?
Ja, nach dem Halving 2024 sind das aktuell 3,125 BTC pro Block. Und dieser Wert halbiert sich eben circa alle 4 Jahre.
Das bringt uns direkt zum Halving, ein Mechanismus, der in deinen ökonomischen Quellen ja als ziemlich genial beschrieben wird. Alle 210.000 Blöcke, also ungefähr alle 4 Jahre, wird dieser Block Reward halbiert.
Genau.
Ziel ist dann, die Ausgabe neuer Bitcoins zu verlangsamen und so eine Knappheit zu erzeugen. Ähnlich wie bei Gold, wo das Schürfen auch immer aufwendiger wird.
Exakt. Das ist die eingebaute Inflationskontrolle. Das sorgt dafür, dass die Obergrenze von 21 Millionen erst so um das Jahr 2140 erreicht wird. Danach entstehen dann keine neuen Bitcoins mehr, durchs Mining.
Ah, das war eine deiner Fragen. FAQ 2. Was passiert denn, wenn der letzte Bitcoin gemeint wurde? Leben die Miner dann von Luft und Liebe?
Nein. Das System ist darauf ausgelegt. Wenn der Block Reward auf Null geht, dann werden die Miner ausschließlich durch die Transaktionsgebühren bezahlt. Also die Gebühren, die Nutzer zahlen, damit ihre Transaktionen schnell in die Blöcke kommen. Der Anreiz, das Netzwerk zu sichern, bleibt also bestehen. Er wird dann nur anders finanziert, eben komplett durch die Nutzer.
Okay. Dieses Mining, das klingt aber nach einem Riesenaufwand. In einem der Artikel stand ja auch, dass es für Einzelne fast unmöglich ist, noch erfolgreich zu meinen. Stimmt das?
Ja, das trifft den Nagel auf den Kopf. Die Rechenleistung, die du brauchst, ist gigantisch. Und die Hardware, diese ASICs, ist teuer. Solo-Mining ist daher kaum noch rentabel oder überhaupt erfolgreich. Deswegen schließen sich die meisten Miner in Mining-Pools zusammen.
Die bündeln dann ihre Rechenpower, sozusagen.
Genau, sie legen ihre Leistung zusammen. Wenn der Pool dann einen Block findet, wird die Belohnung anteilig unter den Mitgliedern aufgeteilt. Das macht die Einnahmen halt viel regelmäßiger und planbarer.
Verstehe.
Und dieser hohe Aufwand für Proof of Work, der Stromverbrauch, die teure Hardware, das wird ja auch in einer deiner kritischeren Quellen angesprochen, das hat eine wichtige Kehrseite. Es funktioniert wie eine ökonomische Sicherheitsschranke. Ein Angriff auf das Netzwerk, also der Versuch, die Blockchain umzuschreiben, würde irrsinnig viel Rechenleistung erfordern. Die müsste man teuer einkaufen oder aufbauen. Das macht Angriffe halt extrem kostspielig und damit unattraktiv.
Aber, wie du auch notiert hast, Bitcoin ist ja nicht perfekt. Eine Herausforderung sind die Transaktionsgebühren, die wurden genannt.
Stimmt, die sind variabel. Wenn im Netzwerk viel los ist, also hohe Auslastung herrscht, können die Gebühren stark ansteigen.
Man zahlt also mehr für eine schnellere Bestätigung, wenn es voll ist.
Im Prinzip ja, das ist ein Marktmechanismus. Wer mehr bietet, dessen Transaktion wird von den Minern mit höherer Priorität behandelt. Das ist aber auch Teil dieser Skalierungsdebatte, die ja in mehreren deiner Quellen aufkommt.
Ja, die Skalierbarkeit. Das ist wohl die größte technische Baustelle, oder?
Das kann man so sagen. Die Bitcoin-Blockchain schafft ja nur wenige Transaktionen pro Sekunde. Die Zahlen in deinen Quellen schwanken so zwischen 3 und 7 TPS. Das ist natürlich weit weg von dem, was globale Bezahlsysteme wie Visa leisten.
Gab es denn in den Quellen auch Lösungsansätze? Ich erinnere mich an Segwit und das Lightning Network.
Ja, genau. Die beiden werden erwähnt. Segwit, also Segregated Witness, das war eine Änderung im Protokoll. Dadurch wurde die effektive Blockgröße erhöht, weil Signaturdaten anders gehandhabt werden. Und das Lightning Network, das ist eine sogenannte Layer-2-Lösung, baut auf Bitcoin auf. Damit sollen schnelle und sehr günstige Zahlungen möglich sein, über Kanäle, die quasi neben der Hauptblockchain laufen. Stell dir das wie eine Art Überholspur vor. Viele kleine Zahlungen laufen da ab und nur das Nettoergebnis wird am Ende auf der Hauptblockchain verrechnet. Das ist selbst nochmal ein komplexes Thema, aber es wird als wichtiger Ansatz für die Skalierung genannt.
Okay. Und welche anderen Herausforderungen oder Kritikpunkte hast du noch in dem Material gefunden?
Da gab es noch einiges. Die hohe Volatilität, also die starken Kursschwankungen von Bitcoin, dann die regulatorische Unsicherheit, jedes Land macht's anders, was Handel und Nutzung angeht. Der Energieverbrauch vom Proof-of-Work-Mining ist natürlich ein Dauerbrenner in der Kritik, auch wenn einige deiner Quellen da Gegenargumente bringen, Stichwort überschüssige Energie oder erneuerbare Quellen nutzen. Und nicht zu vergessen die Benutzerfreundlichkeit. Der sichere Umgang mit den Private Keys, das ist für viele eine echte Hürde. Und Fehler können halt zum Totalverlust führen.
Das ist eine gute Überleitung zur Praxis. Das war ja auch Thema in einem der Leitfäden in deinem Material. Wie bewahrt man Bitcoin denn jetzt sicher auf und nutzt sie? Stichwort Wallets.
Genau, die Wallet ist quasi deine Schnittstelle zum Bitcoin-Netzwerk. Die verwaltet deine Schlüssel. Deine Quellen unterscheiden da ja verschiedene Typen. Software-Wallets für den Computer oder das Handy. Dann Hardware-Wallets, das sind kleine Geräte wie Ledger oder Trezor. Die speichern die Keys offline und gelten gemeinhin als sehr sicher. Und dann gibt's noch Web- oder Custodial-Wallets. Da verwaltet ein Dritter, oft eine Börse, deine Keys. Das ist bequem, klar, aber du gibst eben die Kontrolle ab und hast ein Drittparteienrisiko.
Und das Senden und Empfangen läuft dann einfach über die Oberfläche der Wallet. Adresse eingeben oder teilen, Betrag festlegen, senden und die Signatur passiert im Hintergrund.
Im Grunde ja. Zum Empfangen teilst du einfach deine öffentliche Adresse. Die Bedienung ist meistens ziemlich intuitiv gemacht, aber entscheidend sind die Sicherheitsaspekte. Die werden in deinen Unterlagen ja wirklich stark betont.
Was sind da so die wichtigsten Punkte? Private Keys bzw. diese Seed Phrase, diese Wiederherstellungswörter, absolut sicher aufbewahren. Am besten offline, niemals digital speichern oder weitergeben. Backups sind wichtig. Multisignatur kann für zusätzliche Sicherheit sorgen, gerade bei größeren Beträgen. Und natürlich die Software immer aktuell halten.
Das fasst die Ratschläge aus deinen Quellen gut zusammen. Lass uns vielleicht zum Schluss noch ein paar von diesen konkreten Fragen, den FAQs, durchgehen, die du dir notiert hattest. Die tauchen ja auch in den Artikeln immer wieder auf.
Ja, gerne. Die erste war ja die Bestätigungszeit, also rund 10 Minuten pro Block, aber für Sicherheit eher 6 Blöcke, also eine Stunde, abwarten. Eine andere Frage war FAQ 3. Kann man Bitcoin fälschen oder kopieren?
Der Kryptographie mit den Hashes und diesem energieintensiven Proof-of-Work-Konsens macht Fälschungen oder das doppelte Ausgeben praktisch unmöglich. Zumindest solange die Mehrheit des Netzwerks ehrlich bleibt.
Und die Frage nach der Anonymität, FAQ 4, deine Quellen meinten ja eher Pseudonym, nicht wirklich anonym?
Das ist die korrekte Einordnung, ja. Die Transaktionen selbst sind öffentlich auf der Blockchain verknüpft mit diesen Adressen. Aber die Adressen sind nicht automatisch mit einem Realnamen verbunden. Aber, und das ist der Punkt, sobald du über regulierte Börsen gehst, die diese KYC-Prozesse machen müssen, Know Your Customer, dann kann diese Verbindung hergestellt werden. Also komplette Anonymität gibt es nicht.
Verstehe.
Das führt uns dann zur letzten Frage, die du markiert hattest, FAQ 5. Können Staaten Bitcoin verbieten oder kontrollieren? Das wurde ja in dem einen Kommentar, den du dabei hattest, diskutiert.
Genau, das fand ich auch einen spannenden Punkt. Der Tenor war so, naja, es ist kompliziert. Ein Staat kann natürlich den Handel erschweren, Börsen dicht machen, Banken den Zugang verbieten, aber das Kernnetzwerk selbst abzuschalten, das ist extrem schwierig. Weil es eben global verteilt ist, ohne zentrale Angriffspunkte. Solange irgendwo auf der Welt Knotenpunkte online sind, existiert Bitcoin weiter.
Das ist die Essenz davon, ja.
Okay, lass uns versuchen, die Kernpunkte aus dem Material für dich nochmal zusammenzufassen. Also, wir haben gesehen, Bitcoin wird in deinen Quellen als ein dezentrales System beschrieben, ohne zentrale Autorität. Die Basis ist die Blockchain, ein transparentes, aber unveränderliches Kassenbuch. Die Sicherheit kommt vor allem vom Proof-of-Work-Konsens, der durch ökonomische Anreize für die Miner angetrieben wird. Deine Kontrolle über deine Coins hast du durch deine Private Keys, die du sicher in einer Wallet aufbewahren musst. Es ist ein System, das digitale Knappheit erzeugt und ja auch Fragen nach finanzieller Souveränität aufwirft. Das kam ja in den wirtschaftlichen und politischen Kommentaren deiner Sammlung stark raus.
Absolut. Und die Analyse deiner Quellen zeigt eben auch klar die Spannungsfelder auf. Da sind die technischen Herausforderungen wie die Skalierbarkeit, der Energieverbrauch, die regulatorischen Unsicherheiten, die Hürden bei der Benutzerfreundlichkeit. Dem steht das Potenzial gegenüber. Aber dieses Verständnis der Mechanismen, wie sie in deinem Material erklärt werden, das ist wirklich entscheidend, um die Rolle von Bitcoin und ähnlichen Technologien für die Zukunft von Geld, Vertrauen und vielleicht sogar Freiheit, das waren ja deine Eingangsthemen, besser bewerten zu können. Es geht um Technologie, klar, aber eben auch um Ökonomie und um gesellschaftliche Fragen.
Und das bringt uns zu einer letzten Frage, die geht jetzt vielleicht ein bisschen über die Details deiner Quellen hinaus, aber regt vielleicht zum Nachdenken an. Wenn wir diese Prinzipien sehen, Dezentralität, kryptografische Sicherheit, Konsens ohne Chef, welche anderen Bereiche unseres Lebens, also jenseits von Geld, könnten durch solche Technologien in Zukunft vielleicht verändert werden? Was glaubst du, wo das noch hinführen könnte? Das war's für heute mit Einfach Bitcoin. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns riesig über ein Like. Und wenn du den Kanal abonnierst, verpasst du keine weitere Empfehlung mehr. Schreib gern in die Kommentare, was deine Meinung zum Thema ist. Danke fürs Zuhören, alles Gute und bis zum nächsten Mal.